Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Wir sind
Fabian
und Michaela.
Und zusammen sind wir der Podcast «Ein Buch, ein Tee».
In unserem Podcast stellen wir euch ein Buch vor. Dazu trinken wir jeweils einen Tee, jedes Mal ein anderes. Und zudem geben wir euch eine Bewertung ab.
Die Idee zu diesem Podcast ist uns gekommen, weil ich auch sonst gerne lese und mich mit Tee befasse. Und was war es bei dir gewesen?
Ich habe gehört, dass du das planst und habe die Idee von Anfang an gut gefunden. Was wir gemeinsam haben, ist, wir haben beide gerne Tee. Wenn es um Bücher geht, ist meine Geschichte vielleicht ein speziell. Ich habe in der Vergangenheit so 1 bis 2 Bücher pro Jahr gelesen. Also der Podcast wird ziemlich eine Herausforderung werden für mich.
Was meinst du mit Herausforderung?
Herausforderung, weil wir 1 Buch pro Monat lesen. Das heisst, ihr werdet in Zukunft an jedem ersten Sonntag vom Monat eine Podcast-Folge von uns hören. Heute liegt das Buch «Die Ladenhüterin» vor uns. Fabian, kannst du ein paar Fakten zu diesem Roman erzählen?
Ja, und zwar, wie du gesagt hast, es ist «Die Ladenhüterin» von der japanischen Schriftstellerin Sayaka Murata. Und das Buch ist in Japan 2016 erschienen. Und auf Deutsch hat es der Aufbauverlag herausgebracht. Sayaka Murata hat mit diesem Buch den Man Booker Prize gewonnen. Und von dem her ist es recht gut verkauft worden. Es ist auch ziemlich handlich mit nur 144 Seiten. Ist man ziemlich rasch durch.
Was sehr praktisch ist für eine Lektüre zwischendurch.
Genau. Kannst du vielleicht noch etwas sagen, wie das Buch aussieht?
Genau, ja. Also es kommt so in einem Knallrot daher. Auf dem Titel sind 2 kugelige Fische. Vermutlich sollte das Koi sein. Auf der Rückseite ist ein vielversprechendes Zitat von RBB, und zwar «Eine Liebesgeschichte aus den Tiefkühlregalen unserer Herzen». Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend.
Im Buch geht es um Keiko. Sie ist Mitte 30 und arbeitet immer noch als Aushilfe in einem Konbini-Supermarkt und findet sich nur schlecht zurecht in der japanischen Gesellschaft. Michaela, kannst du noch unseren HörerInnen erzählen, was ein Konbini ist?
Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar ist das eine verkürzte Form vom englischen Wort Convenience Store. Es ist wörtlich übersetzt also ein Bequemlichkeitsladen. Und dem wird er gerecht. Er hat das ganze Jahr offen, während 24 Stunden. Also wenn ihr etwas braucht, findet ihr dort immer richtig. Kommen wir nochmal zur Handlung zurück. Das eine, was mir gerade auf Anhieb in Erinnerung ist geblieben, ist eine Szene aus ihrer Kindheit. Dort ist sie zusammen mit ihrer Mutter unterwegs und sie finden einen toten Vogel am Boden. Keiko will darauf runter den Vogel mit heimnehmen, weil ihr Vater doch so gerne Fleisch hat. Worauf natürlich die Mutter entsetzt ist und findet, nein, also das geht ja gar nicht.
Eine ähnliche Szene gibt es dann auch in der Schulzeit von Keiko, wo sie zuschaut, wo es eine Schlägerei gibt zwischen 2 Mitschülern. Und alle ist einfach ringsum und sagen, sie sollen doch aufhören. Aber niemand macht etwas.
Ausser Keiko.
Genau, und zwar nimmt sie einfach einen Stock und schlägt beide zusammen, sodass sie ruhig sind. Und sie fragt sich dann, wieso das sonst niemand etwas unternommen hat. Das führt natürlich dazu, dass ihre Eltern auch häufig müssen Vorsprechung werden in der Schule und Keiko passt sich nachher laufend an, dass sie nicht so auffällt.
Und zwar hat sie ihre eigene Methode. Sie redet einfach nicht mit den Leuten und geht jegliche Konfrontation aus dem Weg. Mit dieser Strategie kommt sie nachher ziemlich gut durch ihre Schulzeit durch und steigt nachher ins Arbeitsleben ein.
Und zwar zieht sie den Campini an, weil dort hat sie fixe Rituale und fixe Strukturen, wo sie sich daran orientieren kann. Sie übernimmt nachher von den anderen Mitarbeitenden auch die Art und Weise, wie sie redet und wie sie sich verhaltet, so dass sie einfach möglichst nicht auffällt.
Und das klappt wiederum sehr gut. Sie tut ihre Persönlichkeit kopieren und ihr Umfeld, also die Eltern und Schwestern, sind sehr froh, dass sie doch ihren Platz in der Arbeitswelt gefunden hat.
Ja, vor allem die Schwester hilft ihr auch noch beim Lügen. Also eben, je nachdem er fragt, was sie denn macht, sagt sie, sie sei krank oder hat sonst eine Ausrede parat, die sie vorher mit ihrer Schwester abgemacht hat.
Und zwar, weil sie sich auf eine Art, oder weil sie weiss, dass es in der Gesellschaft nicht so angesehen ist, als Aushilfe zu arbeiten. Das wird vor allem, je älter dass sie wird, zum Problem. Weil mit einem gewissen Alter wird man dann komisch angeschaut, dass man in einem Kombini arbeitet.
Keiko trifft sich zwischendurch auch mit ihrer Schwester und Kolleginnen zum Kaffee und Tee. Und dort merkt sie aber immer mehr, dass gesellschaftliche Erwartungen an sie gestellt werden. Sei das eben nützlich zu sein für die Gesellschaft. Oder was eben auch häufig Thema ist, ist die Familiengründung. Da wird dann auch diskutiert, dass es langsam Zeit wäre, einen Mann zu finden und Kinder zu haben. Für Keiko selber ist das alles zweitrangig, weil sie geht voll in ihrem Job auf als Kombini-Mitarbeiterin.
Und das heisst, dass sie eben bei diesen Treffen schaut, dass sie nicht spät heimgeht, sodass sie am nächsten Tag ausgeruht wieder zur Arbeit gehen kann. Und wenn sie mal frei hat, ist sie immer noch mit dem Kombini verbunden. Sie geht regelmässig in ihrer Freizeit rund um den Kombini spazieren, um zu schauen, ob es neue Gebäude gegeben hat. Sprich, kann es allenfalls sein, dass gleich mal neue Kunden kommen und brauchen sie dann eher mehr Ware im Kombini. Also sie geht wirklich in ihrer Tätigkeit als Kombini-Mitarbeiterin voll auf.
Man merkt das, weil ihr das ganze Leben richtet sie am Kombini aus. Bis eines Tages ein neuer Mitarbeiter anfängt zu arbeiten dort, und zwar der Herr Shiraha.
Ja, und was soll man da sagen? Also, er arbeitet zwar dort, also er ist angestellt. Er bezeichnet den Kombini aber als Saftladen und ja, man kann ihn nicht wirklich brauchen. Sie haben ihn auch nur eingestellt, weil sie sonst niemanden gefunden haben.
Und seine Motivation ist eigentlich gar nicht arbeiten an sich, sondern er verfolgt auch seine ganz eigene Ziel, dass er eigentlich nur arbeitet, um potenzielle Ehefrauen kennenzulernen. Was teilweise eben nachher auch in ein Stalking und Belästigung ausartet.
Der Geschäftsführer vom Kombini merkt das und so stellt er ihn eines Tages vor die Tür.
Und Keiko ist so nett und hat nachher gleich Mitleid mit ihm und nachher nimmt die Geschichte von ihnen beiden langsam Fahrt auf und wir wollen auch nicht zu viel erzählen, dass ihr auch noch interessiert seid, das Buch selber zu lesen.
Vielleicht noch ein Punkt, noch etwas Lustiges. Also ja, nein, eigentlich, ich weiß nicht, ob es lustig ist. Aber der Herr, der schläft gerne in der Badewanne.
Während der Herr Shiraha, wie du das gesagt hast, in der trockenen Badewanne hockt, hocken wir nicht im Trocknen und wir haben heute einen speziellen Tee ausgesucht, weil wir eine Premiere haben, und zwar einen Dry Dragon. Das ist ein fermentierter Schaumtee, hergestellt aus Dragon Well Tea aus dem Longjin Valley in China. Und die Sorte gehört zu den 10 Famous Chinese Teas. Was noch wichtig ist, was ich gar nicht gewusst habe, das ist zum kaiserlichen Hoftee erhoben worden. Und die Teesorte wird aber meistens von Hand verarbeitet und kann in einer Pfanne braten.
Noch etwas zum Aussehen vom Tee. Er kommt in einer Champagnerflasche mit Korken daher, hat eine wunderschöne Etikette und ist als Schaumtee die perfekte alkoholfreie Alternative. Als du das erste Mal von diesem Schaumtee erzählt hast, habe ich gerade mal aufgekocht, weil ich noch nie etwas davon gehört und habe das nicht gekannt. Ich bin durch das sehr gespannt, was uns da heute noch erwarten wird.
Also ich habe es auch nicht gekannt und bin ebenfalls überrascht. Ich bin eher durch Zufall darauf gestossen und gefunden, mal, unsere Premiere ist der passende Anlass zum Testen.
Kommen wir wieder zurück zum Buch. Fabian, wie hat dir die Handlung vom Buch zugesagt?
Das Buch hat mir sehr zugesagt, aber gerade durch die Geschichte von Kindheit von Keiko ist man eigentlich relativ schnell in die Geschichte reingekommen und hat dann auch schon so eine Einschätzung können machen, wer ist die Person, die wir in den nächsten 144 Seiten begleiten. Kindheit und Jugend von Keiko ist relativ ein kurzer Teil des Buches. Aber es ermöglicht schon einen tiefen Einblick in sie als Charakter. Und wie sie sich dann eben probiert zurechtzufinden, zusammen mit Schwester, dass sie nachher weniger Probleme hat im Leben.
Ich habe auch gefunden, es ist so eine Geschichte, die sich so flüssig liest. Man fängt an und es geht immer einfach so weiter und es ist spannend und nie irgendwie langweilig. Obwohl manchmal gar nicht so viel passiert, vor allem dort, wo sie im Kombini arbeitet.
Ja, aber ich finde das eben noch spannend, weil dort wird dann beschrieben, dass sie die Morgenritual haben und alle grüssen. Ich finde, das gibt so einen kleinen Einblick nach so die japanische Kultur oder so, wie ich mir das ein bisschen vorstelle.
Genau, stimmt. Nämlich das Morgenritual.
Genau.
Du da noch etwas dazu sagen, wie das genau abläuft?
Das kann ich machen, und zwar haben sie in diesem Kombini, sie nennen es selber, ein Eid im Dienste der Kunden. Und da ist es so, wir geloben, unseren Kunden den besten Service angedeihen zu lassen, von den Kunden der Region geliebt zu werden und mit aller Kraft für unser Geschäft zu arbeiten. Anhand von dem und anderen Beispielen im Buch merkt man schon, dass es aus einem anderen Kulturkreis kommt. Und ich finde das immer sehr interessant, wenn man dann auch noch etwas lernt beim Lesen.
Genau, man kann sprichwörtlich in eine andere Welt eintauchen.
Was uns ist aufgefallen, das erste Mal, als wir über das Buch geredet haben, sind wir eigentlich beide schon zum Schluss gekommen, dass Keiko wahrscheinlich autistische Züge hat, was man anhand von ihrem Verhalten so herauslesen kann.
Genau, zum einen ist die Schwierigkeit, mit Emotionen umzugehen, und das andere ist die fixen Strukturen, die sie braucht.
Und jetzt sind wir auch fertig mit dem Buch. So, was sind aus deiner Sicht die Höhepunkte vom Buch?
Ganz klar, der Höhepunkt ist der Schluss, wo es plötzlich die Handlung eine Wendung nimmt, die man nicht erwartet hat. Und das hat mich sehr gefreut für Keiko, dass sie dort einen Schritt machen kann. Und gleichzeitig ist es auf eine Art motivierend gesehen und man hört das Buch mit einem guten Gefühl auf. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich. Für mich war auch der Schluss am besten gesehen, weil die Aussage des Buches ist ziemlich universell, und zwar, dass man sich nicht zu fest einschränken von gesellschaftlichen Erwartungen, sondern einfach, dass man das macht, was einem gefällt.
Wie es dann im Detail aussieht, dürft ihr sehr gerne nachlesen.
Der Titel vom Buch «Die Ladenhüterin» kann man nach der Lektüre auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren.
Die eine Art ist durch von ihrer Anstellung in Kombini. Und zwar ist sie seit über 18 Jahren in diesem Kombini tätig und hat in dieser Zeit auch schon 8 verschiedene Vorgesetzte gehabt.
Eine weitere Interpretation zeigt sich dann im Buch selber, und zwar bei einem von diesen Barbecues mit ihrer Schwester und Kolleginnen wird sie dort nachher von einer Kollegin eben als Ladenhüter bezeichnet, da sie nicht verheiratet ist. Das Buch an sich ist in einer einfachen Sprache gehalten, das heisst, man kommt schnell rein und begleitet nachher Keiko auf ihrem Weg.
Kommen wir jetzt zur abschließenden Bewertung. Ich vergebe dem Buch «Die Ladenhüterin» 4 von 5 Kichererbsen.
Und wieso kommst du auf Kichererbsen?
Die liegen hier gerade so neben mir auf dem Tisch und ich denke, das ist mal etwas anderes. Zum anderen können wir dann so unsere Einzelbewertung von anderen unterscheiden.
Und ich vergebe traditionell Sterne, dass es einfacher ist zu merken. Und ich kann mich hier dir anschließen und vergebe am Buch auch 4 von 5.
Auf die erste Buchbewertung müssen wir doch gerade zusammen mit dem Schum Tee anstoßen.
Merci für diesen Übergang. Jetzt kommen wir zur Teebesprechung, zum Dry Dragon. Laut der Werbung verspricht da ja einiges an Komplexität. Es soll ein Getränk sein, das von Geschmack und Komplexität nur so strotzt und einen neuen Standard für Eleganz und Genuss setzt. Sie erwähnen auch noch Honigmelone, einen blättrigen Unterton und einen Geschmack von Zitrone, Grapefruit und einem nussigen Abgang. Michaela, wie hast du das einschätzen können? Wird er all seinen Werbeversprechungen gerecht?
Also wenn ich nochmal einen Schluck nehme, spüre ich so den Zitronen-Grapefruit-Geschmack raus. Honigmelone kann ich nicht ganz sagen, aber ich glaube, oder ich merke, ich muss noch ein bisschen an meiner Sensorik arbeiten. Auf der anderen Seite, das, was du am Anfang gesagt hast, wegen Eleganz, also so wie die Flasche daherkommt, wird sie dem gerecht. Und ich finde, es ist auch mal eine schöne Alternative für jemanden, der keinen Alkohol trinken will.
Deinem Fazit kann ich mich anschliessen. Ich finde, es ist sehr ein erfrischender Schaumtee. Wirklich etwas, das man mal aufstellen kann als Alternative zum Orangensaft und zum Mineralwasser. Diese Sachen habe ich nicht rausgeschmeckt, zum Beispiel der blättrige Ungertee oder auch Tonic-Melone. Aber da muss ich sicher auch noch als Sensorik arbeiten und hoffe, nachher hier auch ab Sommer mehr Infos zu geben nach dem Besuch eines Kurs. Insgesamt finde ich den fermentierten Schaumtee sehr gelungen und gebe ihm 5 von 5 Sternen.
Das trifft sich gut, weil ich kann mich hier anschliessen. Und ich werde den sicher auch für mich mal privat bestellen.
Und wir werden die Flasche sicher noch leeren, bis wir hier fertig sind mit dem Podcast.
Auf jeden Fall. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Fabian, du hast mir vor einer Woche erzählt, dass es Sie Wend Bernis ein Buch gibt. Aber was ist das überhaupt?
Das ist ein Literaturevent, das in Stadt Bern stattfindet. Das Buch ist schon gewählt worden. Es ist 22 Bahnen und es gibt nachher dort diverse Anlässe dazu. Also die Autorin kommt nach Bern für eine Lesung. Es gibt Studenten, die im Tram vorlesen oder dass man eben selber sich so untereinander trifft und nachher im Tram liest. Von dem her gibt es ein reichhaltiges Programm und ich finde nachher noch den Link in den Show Notes.
Genau. Und hast du das Buch eigentlich schon gelesen?
Ich habe es noch nicht gelesen, aber es liegt daheim.
Ah, sehr gut. Dann sind wir auf jeden Fall auch gespannt, was da dort rauskommt.
Somit sind wir am Ende von unserer ersten Podcast-Folge und wir sind auch schon beschäftigt mit der Vorbereitung für die nächste Folge. Und zwar haben wir das Buch schon ausgewählt. Das ist «Kleine Probleme» von Nele Polacek.
Und über das diskutieren wir am 7. April. Zusammen mit einem Schwarztee aus Grönland.
Da bin ich ja schon gespannt, wie wir überhaupt zu einem Schwarztee aus Grönland kommen. Das wird sicher auch noch thematisiert werden in der nächsten Folge. In der Zwischenzeit findet ihr noch Infos in den Shownotes oder ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, wo wir laufend auch noch Infos geben zu den Büchern, die wir lesen.
Wir freuen uns auf den 7. April und bis dann habt eine gute Zeit.
Bis gleich.